Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Green. Wir sind der Podcast zu den wichtigsten Fragen rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit. Mein Name ist Michael Scheppe und ich begrüße Sie heute aus unserem Podcast-Studio in Düsseldorf. An einem Thema kommen wir in den Nachrichten gerade kaum vorbei. Ich spreche da vom Erdgas. Da ist einmal von Gaspreisen die Rede, die so hoch sind wie lange nicht. Das spüren Sie und ich. Wir müssen ja einfach nur auf unsere Heizungs- und Stromrechnung schauen. Und dann ist da noch der Russland-Ukraine-Konflikt, bei dem manche Beobachter ja befürchten, dass uns Russland den Gashahn abdrehen könnte. Genug aktuelle Gründe also, um auch heute bei Handelsblatt Green ein bisschen genauer auf das Thema zu schauen. In der deutschen und in der europäischen Klimapolitik spielt Erdgas als Übergangslösung auch eine wichtige Rolle. Nämlich von den fossilen Brennstoffen hin zur Energie aus Sonne und Wind. Und wir in Deutschland sind auch das Land in Europa, das die zweithöchsten Investitionen in den Gasausbau stecken will, nämlich über 18 Milliarden Euro. Doch wie klimafreundlich ist Erdgas eigentlich und welche Bedeutung hat es für unsere Energieversorgung? Das möchte ich heute gleich mit zwei Gästen besprechen. Einmal mit Hans König, der ist Energieexperte bei dem britischen Energieberatungsunternehmen Aurora Energy Research. Anfangen möchte ich aber mit Franziska Hoffert. Sie ist Klimaökonomin und forscht an der Ruhr-Universität Bochum und ist auch bei Scientists for Future aktiv. Das ist, wie Sie wissen, eine Gruppe von Wissenschaftlern, die zum Klimawandel forschen und Fakten und Daten zusammentragen. Und genau über die wollen wir heute sprechen. Hallo ins Homeoffice nach Bochum, Frau Hoffert.
Guten Tag, Herr Scheppe.
Frau Hoffert, Erdgas, das ist uns allen klar, ist nicht so grün wie Energie aus Wind oder Solar. Aber es gibt einige Berichte, die sagen, es ist viel klimafreundlicher als Kohle. Da ist die Rede davon, dass Gaskraftwerke 40% weniger Treibhausgase in die Atmosphäre blasen als Kohlekraftwerke. Nun haben Sie sich von Scientists for Future, Frau Hoffert, das ganze Thema noch ein bisschen genauer angeguckt. Was haben Sie herausgefunden? Wie ist die Klimabilanz von Erdgas, wenn man es mit Kohle vergleicht?
Ja, das ist in der Tat eine sehr wichtige Frage. Und Fakt ist, dass Erdgas unter bestimmten Bedingungen genauso klimaschädlich sein kann wie Kohle oder auch gar eine schlechtere Klimabilanz hat. Und dazu muss man verstehen, was die Klimabilanz genau abbildet. Und hier geht es nicht nur um CO2, sprich Kohlenstoffdioxid, sondern um alle Treibhausgase, die entlang der gesamten Wertschöpfung entstehen und eben nicht nur bei der Verbrennung.
Und was denken Sie da?
Hier denke ich vor allem an Methan. Das ist hier nämlich das eigentliche Problem.
Methan, das haben wir alle schon mal gehört. Was ist das genau? Können Sie uns das kurz einordnen?
Ja, gerne. Methan ist ein farbloser, geruchloser Treibhausgas. Und entscheidend ist, dass es eine deutlich höhere Klimawirkung hat als beispielsweise CO2. Die ist nämlich bis zu 87 Mal höher in den ersten 20 Jahren als die von CO2.
Und wo ist jetzt genau das Methanproblem von Erdgas? Das habe ich noch nicht ganz verstanden.
Während bei der Verbrennung von Erdgas hauptsächlich CO2 besteht, und ja, es stimmt auch, dass bei Gaskraftwerken in der Regel weniger Emissionen entstehen als bei Kohlekraftwerken, nämlich CO2-Emissionen, geht es hier um Methan. Und Methanemissionen entstehen vor allem beim Transport und bei der Lagerung von Erdgas, können beispielsweise entstehen durch Gaslecks an Pipelines oder auch bei der Erdgasförderung selbst, beispielsweise durch das bewusste Abfackeln und Ablassen von Methan bei der Förderung selbst. Und genau diese Emissionen sind das Problem, die Methanemissionen. Und diese Vorkettenemissionen, die ich gerade beschrieben habe, die können bis zu 50% der gesamten Emissionen von fossilen Erdgas ausmachen. Sie werden aber nicht immer berücksichtigt und auch oft unterschätzt. Das liegt beispielsweise an Messschwierigkeiten, die man in der Vergangenheit hier hatte. Und da wird, glaube ich, sehr deutlich, dass wenn man diese Emissionen eben berücksichtigt, Erdgas 50% ja mehr Emissionen erzeugt, als wenn man nur auf die Verbrennung selbst und die CO2-Emissionen blickt.
Was ist das Problem an Methan in Sachen Klima, so die langfristigen Folgen?
Naja, das Problem ist, wie ich es eben schon angesprochen habe, dass es eine deutlich höhere Klimawirkung hat, vor allem in den ersten 20 Jahren nach dem Emittieren. Und es besteht die Gefahr, dass bei einem Switch, nenne ich es jetzt mal, von Kohle auf Erdgas, es zu einem kurzfristigen Temperaturanstieg kommen kann. Und hier besteht das Risiko, dass Kipppunkte, sprich irreversible Klimaveränderungen, eben noch schneller erreicht werden können.
Also ist die öffentliche Meinung, die ja oft vorherrscht, dass das Erdgas sehr klimafreundlich ist, an manchen Stellen zu kurz gedacht. Für Sie also Erdgas alles andere als nachhaltig, richtig?
Genau. Erdgas als ein fossiler Energieträger, der Treibhausgasemissionen verursacht und Umweltschäden, ist für mich weder nachhaltig noch grün.
Das sieht die EU-Kommission ja ein bisschen anders. Sie haben ja jetzt zuletzt Atomkraft, aber auch Erdgas als grüne Energie eingestuft im Rahmen dieser Taxonomieentscheidung. Da haben wir hier bei Handelsblatt Green auch schon eine Diskussion zugeführt. Was halten Sie denn von dieser Taxonomieentscheidung der EU, Frau Hoffert?
Die Taxonomieentscheidung ist für mich eher ein Rückschritt als ein Fortschritt, da Erdgas, wie ich es gerade gesagt habe, weder nachhaltig noch grün ist.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Nachhaltigkeit und Klimaschutz werden immer wichtiger. Für Ihre Kunden, für Ihre Mitarbeiter und natürlich für Sie selbst. Aber wo steht Ihr Unternehmen bei Umweltfragen, sozialer und verantwortungsvoller Unternehmensführung? Und was sind Ihre dringlichsten Handlungsfelder? Mein Name ist Jennifer Eiteneier und ich bin Nachhaltigkeitsexpertin bei der Hypo Vereinsbank. Mit unserem HVB ESG Branchenbarometer helfen wir Ihnen gerne einzuschätzen, wie weit Sie mit den ESG-Kriterien in Ihrem Unternehmen sind. Wie steht Ihr Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen Ihrer Branche da? Wo besteht der größte Handlungsbedarf? Und natürlich, wo tun sich ganz neue Chancen und Möglichkeiten auf, Ihr Geschäftsmodell wirksam anzupassen? Wir bei der HVB bringen fast 20 Jahre Erfahrung in Nachhaltigkeitsthemen mit. Und mit unserem ESG-Beratungstool speziell für Unternehmen unterstützen wir Sie bei Ihrer erfolgreichen Transformation. Schauen Sie doch mal vorbei auf unserer Website oder gerne persönlich. Wir freuen uns auf Sie.
Sie sind ja Klimaökonomin an der Ruhr-Universität in Bochum. Und nun gibt es ja im Moment viele Erdgasprojekte, die in Deutschland umgesetzt werden. Sei es die Ostsee-Pipeline oder drei Flüssiggasterminals in Norddeutschland, die geplant sind, um Erdgas aus den USA hier einzulagern. Machen solche Investitionen für Sie als Ökonomin Sinn?
Für mich als Ökonomin machen die aus einer ökonomischen Perspektive nicht unbedingt Sinn. Gerade wenn man bedenkt, dass wir aktuell gar keine Deckungslücke haben, was die Erdgasversorgung angeht. Und auch Studien zeigen, dass wir auch zukünftig keine Deckungslücke haben werden. Wenn wir das 1,5-Grad-Ziel ernst nehmen und auch erreichen möchten, müssen die Emissionen aus klimapolitischer Sicht sinken und werden auch aus ökonomischer Sicht sinken. Das liegt unter anderem auch daran, dass erneuerbare Energien immer günstiger und damit konkurrenzfähiger werden.
Nun schreiben Sie auch in Ihrer Studie 18,3 Milliarden Euro. Nur ein Land in Europa will noch mehr Geld investieren. Was hat das für ökonomische Folgen aus Ihrer Sicht, Frau Hoffert?
Ja, das kann sehr unterschiedliche negative ökonomische Auswirkungen haben. Zum einen kann es zu einem sogenannten Lock-in-Effekt kommen, also dem Festhalten an bestehenden, hier in diesem Fall fossilen Strukturen und das Festhalten an fossiler Infrastruktur und Technologie. Das hat negative Folgen für die Erreichung der Klimaziele, die dadurch ausgebremst werden können. Was ist daran ökonomisch? Naja, dadurch entstehen Folgekosten in der Zukunft. Zum anderen kann es dazu auch führen zu sogenannten Stranded Assets.
Was ist das?
Stranded Assets sind wörtlich gesagt gestrandete Investitionen. Der Neubau von Erdgaskraftwerken könnten wir hier als ein Beispiel nennen. Es braucht eine lange Bau- und Investitionszeit in diese Kraftwerke, sodass danach der Betreiber ein Interesse hat, diese auch bis zum langen Ende der technischen Laufzeit zu betreiben. Und dies kann im Konflikt stehen mit den Klimazielen, mit der Klimazielneutralität, die Deutschland versucht, bis 2045 zu erreichen. Daher kann es dazu kommen, dass diese Kraftwerke vor dem technischen Ende der Laufzeit stillgelegt werden müssen. Es entstehen Wertverluste, vorzeitige Abschreibungen und Profite, die eben ausbleiben. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht ist das nicht rentabel und ökonomisch ist sehr risikobehaftet.
Welche Alternative haben wir denn zum Erdgas, wenn Sie sagen, das macht ökonomisch nicht so viel Sinn, da rein zu investieren?
Ich glaube, wichtig zu verstehen ist ja, warum wir über die Frage sprechen, was auf die Kohleenergie folgen kann. Und wir reden ja darüber, dass Kohleenergie zu viele Emissionen hat, um die Klimaziele zu erreichen. Und blickt man auf das verbleibende Emissionsbudget, das beispielsweise der Sachverständigenrat für Umweltfragen berechnet hat, bleiben uns nur noch 4,2 Gigatonnen CO2 übrig. Laut den aktuellen Berechnungen sind diese bereits 2035 aufgebraucht. Und hier wird klar, dass wir eben keine Zeit haben, auf einen Energieträger wie Erdgas umzusteigen. Und die Alternative wäre der stärkere Ausbau der erneuerbaren Energien.
Es gibt Wissenschaftler, die sagen, auch allein mit Erneuerbaren kommen wir noch nicht klar.
Also es gibt da durchaus auch Studien, die davon sprechen, dass 100% Erneuerbare technisch machbar sind, auch in Zukunft schon. Was wir dafür allerdings brauchen, ist der Ausbau der erneuerbaren Energien und der muss massiv vorangetragen werden.
Thema Brückentechnologie nochmal. Die Regierung will damit aber auch das Thema Wasserstoff voranbringen, was aus meiner Sicht ja jetzt auch nicht ganz unsinnvoll ist. Oder liege ich da falsch?
Also die Bemühungen der Regierung, Wasserstoffwirtschaft zu etablieren und voranzubringen, sind durchaus begrüßenswert. Wichtig ist hier, glaube ich, zu verstehen, und das hat die Bundesregierung in ihrer Wasserstoffstrategie selbst sehr deutlich gemacht, dass eben nur grüner Wasserstoff, wird er genannt, erneuerbarer Wasserstoff, langfristig nachhaltig sein kann. Dieser wird hergestellt aus mithilfe der Elektrolyse und Wasser und eben aus erneuerbaren Energien.
Das heißt, wenn ich Ihnen richtig folge, würde ich schlussfolgern, dass Erdgas unsere Energiewende verzögert, richtig?
Ja, wenn wir weiter in Erdgas investieren, hat es das Potenzial, dass es die Energiewende beispielsweise durch Logins, Pfadabhängigkeit, Stranded Assets ausbremsen kann.
Brauchen wir dann sowas wie ein Ausstiegsdatum aus dem Erdgas? Ist das aus Ihrer Sicht eine gute Lösung?
Ja, definitiv. Ein Ausstiegsdatum wäre ein klares Signal für alle privaten und wirtschaftlichen Akteure. Es würde deutlich machen, dass fossiles Erdgas keine Zukunftstechnologie ist und mit enormen ökonomischen Risiken behaftet ist und daher betriebswirtschaftlich schwierig.
Wenn wir so über die Zukunft reden, lassen Sie uns das doch mal versuchen, ein wenig zu präzisieren. Was wäre denn aus Ihrer Sicht ein gutes Datum für den Ausstieg aus dem Erdgas? 2022, 2025, 2035? Was ist machbar und sinnvoll aus Ihrer Sicht?
Also hier bietet sich's an, vom Ende her zu denken. Der Klimaneutralität, die erreicht werden muss. Und da gibt es ja Berechnungen, wie ich vorhin auch schon mal versucht habe darzulegen, dass das Emissionsbudget bereits 2035 für Deutschland aufgebraucht wäre. Und das wäre auch ein Datum, zu dem es sehr sinnvoll ist, den Erdgasausstieg vollzogen zu haben.
Nun wollen wir, Frau Hoffert, unseren Zuhörern heute die Leitfrage beantworten, ob Erdgas ein notwendiger Klimakiller ist. Was ist denn Ihre zusammenfassende Antwort auf die Frage?
Meine zusammenfassende Antwort wäre, dass fossiles Erdgas weder grün noch nachhaltig ist und damit definitiv ein Klimakiller. Und aus dem wir aussteigen müssen und den Anteil schnell möglichst senken müssen, um die Energiewende und die Klimazielerreichung möglichst nicht auszubremsen.
Das sagt Franziska Hoffert, Klimaökonomin an der Ruhr-Universität Bochum und aktiv bei den Scientists for Future. Herzlichen Dank für Ihre Einschätzung, Frau Hoffert.
Vielen Dank.
Bevor ich gleich meinen nächsten Gast begrüße, noch ein Hinweis in eigener Sache. Wir von Handelsblatt Green feiern im März nämlich schon unseren ersten Geburtstag und das möchten wir gern zusammen mit Ihnen tun. Deshalb wollen wir von Ihnen wissen, welche Themen Sie rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit besonders interessieren, damit wir Ihre Wünsche in unserer Geburtstagsfolge aufarbeiten können. Dazu haben wir eine kleine Umfrage aufgesetzt und die haben wir in den Shownotes verlinkt und wir freuen uns, wenn Sie mitmachen. Die Geburtstagsfolge gibt es dann am 15. März und hoffentlich auch mit Ihren Wünschen. Erdgas ist also nicht so klimafreundlich wie von vielen gedacht. Das ist zumindest ein Punkt, den ich jetzt aus dem Gespräch mit Frau Hoffert mitnehme. Und jetzt frage ich mich, welche Bedeutung Erdgas eigentlich für unsere Versorgung hat und wie schnell wir darauf verzichten können. Das möchte ich mit einem besprechen, der Energieversorger, Politiker und Investoren in Sachen Strom und Gas berät. Er leitet das Beratungsgeschäft im Berliner Büro von Aurora Energy Research. Und das ist Hans König, der mir jetzt aus der Hauptstadt zugeschaltet ist. Schönen guten Tag, Herr König.
Freut mich sehr, hier zu sein.
Ja, vielen Dank für Ihre Zeit. Herr König, welche Bedeutung hat denn Erdgas eigentlich für unsere Energieversorgung in Deutschland? Wie wichtig ist das?
Also schon einen relativ großen Anteil an unserem Energiemix. Zurzeit erbringt das Erdgas ungefähr ein Viertel unseres gesamten Energieverbrauchs, also über alle Sektoren hinweg, Haushalte, Industrie, Strom und so weiter, und ungefähr ein Fünftel der Stromversorgung.
Was macht den Rest aus und welche Rolle spielen da eigentlich die Erneuerbaren?
Der Rest kommt teilweise immer noch aus Kohle, insbesondere in der Stromversorgung, sonst natürlich Erdöl, gerade im Verkehr, aber auch auch in der Heizung. Und Kernenergie im Stromsektor. Die Erneuerbaren machen insgesamt ungefähr 15-16% aus, also über alle Sektoren hinweg. Nochmal noch deutlich weniger als das Erdgas. Im Stromsektor dagegen schon 40%. Das heißt, da ungefähr das Doppelte vom Erdgas im Moment.
Lassen Sie uns die Zahlen noch mal ein bisschen einordnen. Denn Atomkraft ist in Deutschland ja jetzt nicht mehr erwünscht. Auch aus der Kohle wollen wir aussteigen. Und manche sagen ja, dass die Versorgung allein mit Solar und Wind noch schwierig werden könnte. Deshalb, wie wichtig ist Erdgas für unsere Versorgungssicherheit in Deutschland in 2022?
Im Moment schon ziemlich wichtig und es wird eben in den nächsten Jahren 10, 15, 20 Jahren immer wichtiger. Denn wir brauchen irgendetwas, was uns mit Strom versorgt, wenn die Sonne nicht scheint und wenn der Wind nicht weht. Und kurzfristig und mittelfristig kann das eigentlich nur Erdgas sein, weil die Speicherlösungen und auch Wasserstoff, die das vielleicht langfristig klimaneutral machen sollten, noch nicht technisch reif genug sind.
Wie wird sich die Nachfrage nach Erdgas denn entwickeln? Sie sagen kurzfristig, mittelfristig mehr und dann geht es irgendwann bergab. Was ist da so Ihre langfristige Prognose?
Genau, man muss ein bisschen unterscheiden zwischen dem Stromsektor und den anderen Sektoren. Im Stromsektor würde ich erwarten, dass es in den nächsten Jahren ein bisschen nach oben geht, eben durch den Rest vom Atomausstieg, den beginnenden Kohleausstieg. Dann aber ab Mitte der 20er auch wieder runtergeht, weil wir dann ja die Erneuerbaren auch nochmal stärker ausbauen. In den anderen Sektoren sind wir schon länger auf einem absteigenden Trend. Das heißt, also insbesondere die Raumwärme und die Industriewärme sind natürlich auch große Einsatzzwecke von Erdgas und dort gibt es immer mehr Effizienzmaßnahmen, aber auch Elektrifizierung. Und da gibt es schon länger einen leicht absinkenden Trend. In Summe würde ich trotzdem erwarten, dass wir in den nächsten Jahren und auch im nächsten Jahrzehnt einen sinkenden Trend an Erdgasnachfrage haben. Aber wir werden es eben noch relativ lange brauchen, um die Lastspitzen insbesondere im Strommarkt abzudecken.
Würden Sie eine Jahreszahl nennen, ab der Sie denken, jetzt brauchen wir gar kein Erdgas mehr oder ist das zu schwierig vorherzusagen?
Also im Endeffekt kommt das darauf an, wie erfolgreich wir mit unserer Klimapolitik sind. Also wenn das Ziel erreicht wird, dass Deutschland 2045 klimaneutral ist, wie das ja die Regierung sich gesetzt hat, dann werden wir plus minus in dem Zeitraum vermutlich auch kein Erdgas mehr benötigen, weil ja Dinge, die Wege, auf die man Erdgas klimaneutral machen könnte, wie zum Beispiel Carbon Capture and Storage, also das heißt die Abscheidung von CO2 und dann Einspeicherung im Boden, in Deutschland politisch schwierig sind. Das heißt also, wenn wir mit den Klimazielen so hinkommen, wird wahrscheinlich 2045 auch die Erdgasnachfrage bei Null sein. Aber das ist natürlich auch, das ist natürlich eine Frage, ob wir das so klappen. Und das hängt natürlich auch vom politischen Willen ab.
Wenn Sie den politischen Willen ansprechen für unsere Regierung und auch ja auf der europäischen Ebene, ist Erdgas so eine Brückentechnologie von den Fossilen hin zu den Erneuerbaren. Für wie sinnvoll halten Sie den Plan?
Also das halte ich schon für ziemlich sinnvoll aus zwei Gründen. Zum einen ist Erdgas für sich genommen deutlich emissionsärmer als insbesondere Kohle. Jetzt gibt es natürlich die Frage der Vorkettenemissionen und Methanleckage und so weiter und so fort.
Genau, das haben wir eben mit Frau Hoffer schon besprochen.
Genau, da darf man aber nicht übersehen, dass die eben die Methanlecks auch aus Kohleminen auch kommen. Ja? Also Kohletagebaue sind erhebliche Methanquellen. Das wird dann oft übersehen und wird gesagt, okay, die Kohle ist ja gar nicht so schlimm, weil wir bei Erdgas Methanlecks haben. Nee, bei der Kohle haben wir auch Methanlecks. Ja? Also dahingehend ist das alles nicht optimal. Aber das Erdgas, wenn man die Lecks eben gut überprüft und auch Transparenz schafft, was ich für sehr wichtig halte, ist für sich genommen bei der Verbrennung emissionsärmer. Das andere ist aber auch ein technischer Grund, weil Gaskraftwerke von ihrer technischen Auslegung sehr viel flexibler sind als Kohlekraftwerke. Und das ist ja genau das, was ich brauche, wenn ich die Erneuerbaren absichern will. Das heißt, ich will eigentlich kleine Kraftwerke, ich will Kraftwerke, die schnell hochfahren können, und ich will Kraftwerke, die günstig zu bauen sind, die ich damit nicht so viel auslasten muss. Und das ist diese Bedingungen erfüllen Gaskraftwerke viel besser als das Kohlekraftwerke tun. Das heißt, sowohl aus dieser Emissionssicht als auch aus dieser technischen Sicht, ich will nicht Kraftwerke, die einen Strich durchlaufen, sondern ich will Kraftwerke, die flexibel laufen, die Erneuerbaren absichern, sind Gaskraftwerke besser geeignet dafür.
Wenn ich es richtig verstehe, also eine sinnvolle Brückentechnologie. Frau Hoffart hat das eben ein bisschen anders gesehen. Sie hat gesagt, Erdgas würde die Energiewende ausbremsen. Die Sorge haben Sie nicht?
Ja, es ist natürlich die Frage, was man mit Ausbremsen meint. Also natürlich hätten wir weniger Emissionen, wenn wir jetzt morgen aufhören würden, Erdgas zu verbrennen, klar. Aber die Frage ist ja auch, wie weit sind wir bereit, uns gesellschaftlich, wirtschaftlich und so weiter einzuschränken? Und inwieweit wollen wir auch unseren Wohlstand halten und die Versorgungssicherheit halten, den Komfort der Leute beim Heizen halten? Wenn man das mal alles als gegeben annimmt, dann kommt man aus meiner Sicht in den nächsten 15, 20, vielleicht auch 25 Jahren nicht an Erdgas vorbei. Ja? Natürlich in immer geringeren Mengen. Ja? Also es ist natürlich wichtig, dass wir die Erneuerbaren ausbauen, immer mehr der Energiemengen aus Erneuerbaren erbringen. Wasserstoff wird eine sehr wichtige Rolle spielen, also das heißt, die Gase klimaneutral zu machen. Aber von jetzt auf gleich darauf zu verzichten, halte ich einfach nicht für realistisch, weil wir das politisch nicht durchgesetzt bekommen.
Deutschland, das hat zumindest die Organisation Scientists for Future errechnet, will in den nächsten Jahren 18,3 Milliarden Euro für den Bau neuer Gaskraftwerke, Leitungen oder Flüssiggasterminals ausgeben. Kaum anderes Land in Europa gibt so viel Geld aus für Neubauten in Sachen Gas. Brauchen wir das noch oder können wir nicht auch einfach mit der bestehenden Infrastruktur arbeiten?
Kommt drauf an. Also ich kenne jetzt die Rechnung genau hinter den 18,3 Milliarden nicht, aber da sind sicherlich schon Dinge drin, die wir brauchen. Ja, also gerade Stichpunkt Gaskraftwerke. Ja, also wir brauchen einfach genug regelbare Leistungen im Strommarkt, um die Last zu decken, wenn der Wind nicht scheint und wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint. Und das können das nur Gaskraftwerke erbringen. Und wir haben nicht genug, um die Last zu decken, wenn wir die Kohlekraftwerke abschalten und die Atomkraftwerke abschalten. Das heißt, wir werden so in 10-Jahres-Frist werden wir Größenordnung 20, 30 Gigawatt an flexibler Leistung brauchen. Und ein sehr großer Teil davon wird aus Gaskraftwerken kommen müssen, aus meiner Sicht. Was Leitungen angeht, da muss man, glaube ich, auch unterscheiden. Also es gibt nach wie vor Pläne, Gasverteilnetze auf kommunaler Ebene auszubauen, also da neue Stadtviertel ans Erdgasnetz anzuschließen. Das halte ich jetzt ehrlich gesagt für nicht so sinnvoll in den meisten Fällen, weil dort das Gas ja zur Heizung verwendet wird und wir im Heizen auch heute schon klimaneutrale Alternativen haben, wie zum Beispiel Wärmepumpen, wie zum Beispiel Fernwärme. Und man diese Neubauviertel dann eher eben als Fernwärmenetz oder mit Wärmepumpenlösung ausstatten sollte. Also Gasverteilnetzausbauten halte ich jetzt für nicht wahnsinnig sinnvoll. Ja? Also da muss man ein bisschen zwischen den verschiedenen Einsatzzwecken unterscheiden. Aber es gibt aus meiner Sicht natürlich sinnvolle Gasinvestitionen auch in den nächsten Jahren. Wichtig ist dabei aber natürlich, dass die Wasserstoff ready gebaut werden. Ja, das heißt, dass sie langfristig dann auch mit klimaneutralen Energieträgern betrieben werden können.
Wenn wir über Erdgas sprechen, Herr König, müssen wir auch über das Thema Russland sprechen und den Konflikt mit der Ukraine im Moment. Und es gibt einige Beobachter, die sagen, Russland könnte Europa damit drohen, den Gashahn abzudrehen. Wenn wir mal auf die Zahlen gucken, Herr König, wie abhängig sind wir denn vom russischen Gas?
Wir sind kurzfristig sind wir ziemlich abhängig. Also Russland ist der größte europäische Erdgaslieferant und hat in den letzten Monaten schon deutlich weniger geliefert als eigentlich üblich wäre. Und das ist schon mal für sich genommen ungewöhnlich. Aber es ist der größte Lieferant und wir bekommen kurzfristig das auch nicht durch andere Quellen komplett ersetzt. Also das heißt, wenn Russland, was soweit ich weiß, niemand plant, aber jetzt mal als Szenario, ja, Russland stellt morgen die Lieferungen ein, können wir aus anderen Quellen, die wir haben, also zum Beispiel Norwegen, LNG, also Flüssiggas, Nordafrika, bekommen wir diese Mengen nicht kompensiert.
Und dann der Blick auf die Gasspeicher, wo wir feststellen müssen, dass sie nur zu 33% gefüllt sind, was ein historischer Tiefstand ist. Und nur mal das Szenario angenommen, Russland würde nicht mehr liefern. Müssen wir uns dann in kalten Wohnungen Decken rausholen? Oder wie ist es dann um die Versorgungssicherheit bestellt in den nächsten Wochen in Deutschland?
Die Lage bei den Gasspeichern wird langsam besser, also besser in dem Sinne, dass sie weniger ungewöhnlich schlecht wird. Ja, also wir sind jetzt, dieser Tage kommen wir an den Punkt, wo wir wieder in den historischen Fünf-Jahres-Korridor reinkommen. Das heißt, also die Speicherstände liegen nicht mehr deutlich unter dem Niveau, den wir zumindest in der kurzfristigen Vergangenheit gesehen haben. Das ist schon mal positiv. Das liegt aber primär daran, dass wir sehr viel Flüssiggas importiert haben in den letzten Wochen und Monaten und dass der Winter relativ warm war bisher. Also da hatten wir, also was die Temperaturen, hatten wir einfach Glück. Das liegt jetzt nicht an den russischen Lieferungen. Wenn jetzt wirklich ein Lieferstopp käme, müssen wir aus meiner Sicht aber trotzdem keine Angst haben, dass die Wohnungen kalt bleiben, weil es dann eine relativ klar definierte Priorisierung der Gasverwendungen gibt. Also zuerst mal würde natürlich auf dem Großmarkt für Gas der Preis explodieren und damit einzelne Industrieverbraucher sowieso schon aussteigen, weil sie sagen, bei den Gaspreisen konsumieren wir nicht mehr. Das schafft natürlich große wirtschaftliche Probleme, aber das spart Gas für andere Verwendungszwecke, insbesondere fürs Heizen ein. Wenn das nicht reicht, würde die Regierung einzelne Gasverbraucher quasi, also industrielle Gasverbraucher in Anführungszeichen abhängen, um Gas zu sparen. Und was dann noch übrig bliebe, würde auf jeden Fall reichen, die Haushalte warm zu halten. Also niemand muss Angst davor haben, dass es kalt wird. Aber es könnte natürlich massive wirtschaftliche Verwerfungen haben, so ein Lieferstopp. Also ich will das gar nicht kleinreden.
Also ein ganz bisschen Beruhigung und ein ganz bisschen Beunruhigung schwingt da bei Ihnen mit, Herr König. Ganz kurz zum Schluss noch, um unsere Leitfrage nochmal zu beantworten als Zusammenfassung. Ist Erdgas also ein notwendiger Klimakiller, den wir noch brauchen in Deutschland?
Aus meiner Sicht ja. Es ist so, dass wir Erdgas, wenn wir auf unseren Wohlstand, auf unsere Wirtschaft, auf unsere warmen Häuser Wert legen, bekommen wir das nicht von jetzt auf gleich ersetzt. Und wir werden das auch nicht in den nächsten 10, 15 Jahren komplett ersetzt bekommen. Aber es ist natürlich wichtig, dass wir die Mengen, die wir brauchen, zurückfahren. Und das tun wir durch Effizienzmaßnahmen wie Renovierungen, das tun wir durch den Ausbau der erneuerbaren Energien. Und es ist auch wichtig, dass wir Transparenz schaffen über die Vorkettenemissionen, um da auch unterschiedliche Erdgasquellen zu vergleichen. Aber notwendig ist er aus meiner Sicht in den nächsten 10, 15 Jahren auf jeden Fall.
Das ist die Einschätzung von Hans König, Energieexperte vom Berliner Büro von Aurora Energy. Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr König, und viele Grüße nach Berlin.
Vielen Dank für das Gespräch, Herr Schöppel.
Und das war Handelsblatt Green für diese Woche. Wenn Sie Fragen, Themen oder Anregungen für uns haben, freuen wir uns über Ihre Mail an green@handelsblatt.com. Mein Dank gilt dem Technikteam für die Produktion dieser Ausgabe. Und wenn Sie nun noch mehr zum Thema Gasversorgung und steigenden Gaspreisen erfahren möchten, dann habe ich jetzt einen Vorschlag für Sie. Gehen Sie einfach auf handelsblatt.com/mehrklima. Dort haben Sie die Möglichkeit, weitere Analysen und Hintergrundinformationen zum Thema zu lesen. Probieren Sie es gerne aus. Ich bin gespannt auf Ihr Feedback. Und wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, freuen wir uns natürlich über eine gute Bewertung in Ihrer Podcast-App. Bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Düsseldorf.
Sie brauchen Klarheit bei dem Thema CO2-Grenzausgleichsmechanismus? Erfahren Sie, welche Aspekte Sie berücksichtigen müssen, um Bußgelder, unterbrochene Lieferketten und Reputationsschäden zu vermeiden. klären Sie Ihre Fragen im Hinblick auf die neue Berichtspflicht im Online-Seminar am 6. Mai. Jetzt anmelden und mit dem Code PODCAST 15% bei der Anmeldung sparen. Alles weitere unter live.handelsblatt.com/cbam.